SRF 1. SRF 1 Forum.
Wenn Essen im Abfall statt auf dem Teller landet, dann ist das Verschwendung. Essensverschwendung. Food Waste. Und über das reden wir in dieser Stunde. Gerne auch mit Ihnen, unseren SRF1-Hörerinnen und Hörer. Die Leitung hat die SRF1-Redaktorin Christine Aubacher.
Warum landen 2 Millionen Tonnen Lebensmittel pro Jahr in der Schweiz im Abfall? Je nach Lesart etwa die Hälfte davon in Privathaushalten. Die Politik soll sich mit der Essensverschwendung beschäftigen, ist eine Forderung vom WWF von letztem Wochenende und startet mit einer Petition. Es ist nicht so, dass nichts ging. Der Bundesrat will bis nächstes Jahr einen Bericht mit Vorschlägen, was man gegen Essensverschwendung machen kann. 3 Arbeitsgruppen sind am Arbeiten und am Vorschlag ausarbeiten. Warum landet so viel Essen im Küder? Wird zu viel Essen hergestellt oder kaufen Konsumenten einfach zu dick ein? Wir reden darüber. In der Runde sind 4 Personen. Thomas Glatz, ihr seid Bäcker und Konditormeister zu Bern. Ihr habt 6 Läden. Wo landet am Ende des Tages die Schinkengipfeli und die Nussgipfeli, die ihr nicht verkaufen könnt?
Also zuerst schauen wir natürlich, dass wir keine Schinkengipfeli haben, die feurig sind. Wenn wir nicht innerhalb der Filialen verschieben und tatsächlich etwas feurig bleibt, werden unsere Speisereste von Gastorecycling zentral abgeholt. Wir schauen dort ganz gut darauf, dass zwischen Brot und anderen Speisresten getrennt wird, wo Brot und Brötchen wieder für Viehfutter verwendet
werden. Also das wird Viehfutter. Und was passiert jetzt mit diesen Schinkengipfeln und mit dem Nussgipfel, der übrig bleibt?
Die gehen dann zur Ara Bern. Dort werden sie vergärt und daraus entsteht Methangas. Das ist hochwertiges Erdgas, das ins Erdgasleitungsnetz eingespeist
werden kann. Also aus den Schinkengipfeln im Nussgipfel da gibt es Biogas, wo unter anderem Bernmobil mit der roten Bössen umfährt.
Genau.
Sarah Schalter, Stiftung von Konsumentenschutz, ist auch in der Runde. Konsumenten sind die, die in dieser ganzen Essensverschwendung besonders am Pranger stehen. Sind wir eigentlich alles so masslose Menschen?
Was ist das Mass aller Dinge? Da kann man sicher verschiedenster und geteilter Meinung sein. Ganz klare Meinung habe ich aber zu dem, was ihr gesagt habt, dass Konsumenten sehr stark am Pranger stehen. Es geht erstens überhaupt nicht darum, dass man die Schuldzuweisung macht, sondern es sind alle verantwortlich in der ganzen Kette, also vom Produzent bis natürlich auch zum Konsument. Und je nach Studio mal anschaut, sieht man, dass die Konsumenten nicht eigentlich die Hauptschuldigen sind. Also von dem her möchte ich dort gerne ein bisschen Druck fortnehmen. Alle haben Mitverantwortung und die müssen sie auch wahrnehmen können.
Neben der Frau Stalder steht Marc Wermelinger, Geschäftsführer von Swisscofel, Verband vom schweizerischen Frucht-, Gemüse- und Herdöpfelhandel. Die neueste Nachricht ist die, dass von 3 Herdöpfeln nur einer wirklich von einem Menschen gegessen wird. Die anderen 2 finden den Weg auf die Teller nie. Von diesen 3 wird einer gegessen. Das ist jetzt nicht gerade der Haufen.
Ja, wenn es genau so wäre, wäre es wirklich schlimm. Wir sind allerdings nicht einverstanden mit dieser Definition, was Food Waste heisst.
Oder wie es heute, Verschwendung?
Verschwendung heisst unserer Meinung nach, dass man es nicht mehr nutzt. Und es ist tatsächlich so, dass bei Früchten, Gemüse und Herdöpfeln nicht alles auf dem Teller landet, aber wegen dem noch lange nicht Abfall ist.
Sondern wo landet es?
Ein grosser Teil landet in der Frischverfütterung für Tiere zu füttern. Und bekanntlich, wenn sie einer Kuh Herdöpfel geben, macht sie Milch. Wenn sie einem Säuli Herdöpfel geben, gibt es Fleisch. Und das landet auch wieder auf dem Teller. Das wird gar nicht berücksichtigt.
Also es wird auch quasi in die Lebensmittelindustrie mit einbezogen. Es ist nicht so, dass es einfach im Köder landet. Markus Horschler, der 4. in der Runde von foodwaste.ch. Ihr kennt den Haufen Forschungsresultate und seht dort auch dahinter. Die 2 Millionen Tonnen Lebensmittel pro Jahr, die im Köder landen, das ist ja eine Hochrechnung. Aber ganz genau wissen ihr es nicht.
Für die 2 Millionen Tonnen würde ich jetzt nicht die Hand ins Feuer haben. Es ist aber so, dass es viel ist. Und die Schätzungen, die wir haben, die deuten ungefähr in diese Richtung. Die Forschungsresultate, die heute vorliegen, sind teilweise Masterarbeiten aus der Schweiz, teilweise andere Studienarbeiten von Hochschulen, die unter teilweise Unternehmensdaten genommen haben, plus Schätzungen und Stichproben, die sie selber angestellt haben. Und auch vergleichen mit dem Ausland, mit Studien, die teilweise in einzelnen Produktegruppen schon detaillierter gemacht worden sind. Also man kann sagen, die Richtung wissen wir sicher. Im Detail muss man noch tiefer graben. Auf Kommastelle sind wir noch nicht, haben wir noch nicht alles herausgefunden.
Wird es viel hergestellt oder kaufen Konsumenten einfach zu dick ein? Das ist die Frage, die wir an euch Hörerinnen und Hörer stellen, die uns jetzt zulassen. Ihr könnt anrufen auf Nummer 0848 440 222. Wird eigentlich zu viel Essen hergestellt oder kaufen wir Konsumentinnen und Konsumenten einfach viel zu viel ein, wo wir gar nicht alles essen mögen? Ruft da 0848 440 222. Oder ihr könnt auch auf die Facebook-Seite von SRF 1 gehen und dort einen Kommentar schreiben. Es hat schon geschrieben im Verlauf des Nachmittags, das muss ich da schnell vornehmen, Cornelia Sachser aus Baden, sie sagt, was in den Läden täglich weggeworfen wird, gibt mir zu denken, ich verstehe nicht, dass kurz vor Ladenschluss das ganze frische Sortiment vorhanden sein muss. So, dort sind wir beim ersten Thema. Einerseits heisst, der Konsument, der will am Abend um 6:30 in den Laden gehen und der will noch aus vielen Gemüse auslesen, der will aus vielen Brotsorten auslesen und darum stellen wir alle die Ware her. Weil das kommt wirklich. Thomas Glatz, ihr habt diverse Bäckereien. Sind die Kunden enttäuscht, wenn sie sagen, jetzt habt ihr nur noch 3 mickrige Brötchen?
Nein, das ist nicht so. Ich denke, das ist vor allem ein Marketingaspekt, dass Kunden aus einer grossen Vielfalt auslesen können. Wir machen die Erfahrung eigentlich nicht, weil wir können unsere Produkte so ausstellen, dass es eben aussieht nach viel, obwohl ganz wenig da ist.
Wie macht ihr denn das?
Wir haben jetzt gerade vor 3 Tagen am Weisshausplatz eine neue Verkaufsstelle umgebaut. Und dort haben wir eine neue Vitrine, wo wir so flexibel können ausstellen können, dass wir sie zu einem Tisch umwandeln können. Also wir können
also quasi die Leere überdecken und dann noch ein paar Sachen herstellen.
Genau,
und dann sieht es auch wieder ein bisschen
anmerkelig aus. Genau.
Sarah Stalder, wollen Konsumenten einfach voll ihr Regal oder zumindest, dass es optisch so aussieht?
Kurz zu Situationen. Die eine, ich war kürzlich am Samstag kurz vor Ladenschluss in einem grossen Detailhandel gesehen und dort hier sind nachher noch frische Butterzöpfe ins Gestell reingebiegen worden. In ein Gestell notabene, das ganz viele andere Brote, auch Vollkornbrot hatte, aber auch einfach die Zöpfe nicht mehr genug. Die zweite Situation, ich war in der Metzgerei, ein bisschen grössere, aber im ländlichen Gebiet. Und dort hier auch kurz vor Ladenschluss, am Samstag, also das ist sehr markant, und dann kommt das Wochenende und man kann nichts verkaufen, eine reichhaltige Palette an Sachen. Und dann fragt mich der Metzger nachher noch, also wenn ihr dort daraus nichts findet, ich gehe euch dann schon noch etwas vorbereiten. Und das erschüttert mich. Ich denke, irgendwo ist es, wie der Herr Glatz vorhin auch gesagt, ein Marketing. Weil man ist dann der Anbieter, der eben wirklich noch bis 2 Minuten vor Ladenschluss noch wirklich frisches Brot im Regal hat. Und das wird natürlich gekauft, das ist ganz klar. Also das ist ein Huhn-Ei-Problematik. Ja, wer hat es erfunden? Wer hat eigentlich angefangen mit dieser ganzen Sache? Und dass es Absatz findet, das ist ganz klar. Aber ich muss natürlich sagen, die Industrie hat ein grosses Interesse, dass sie eben eine breite Auswahl hat, weil sie die Leute dann auch anlocken.
Marc Wermelinger von Swiss Coffee.
Ja gut, ich muss vielleicht sagen, das Fruchtgemüse und auch die Erdöpfel, also die frische Abteilung im Detailhandel, die Visitenkarten ist. Das ist der Frequenzbringer. Wer der gut ist, der hat Kunden im Laden.
Das ist der Frequenzbringer.
Das ist der Frequenzbringer. Frische, ich sage vielleicht nicht nur Früchtgemüse, aber auch. Darum ist sie auch zuvorderst heute in den meisten Läden. Und wenn sie dort nachlassen, verlieren sie Kunden. Das ist erwiesen.
Wie ist das erwiesen?
Das kann man messen. Wenn sie schlechte Kundenfrequenz haben, kann man schauen, an was es liegt. Entweder sind es Preise oder es ist Sortimentsbreite. Was bei uns vielleicht weniger dramatisch ist als beim Brot, ist, dass man zumindest unter der Woche die Ware auch noch kühlen kann. Man biegt gegen Schluss vom Tag auch nicht mehr so viel führen. Aber wenn man die Kundenfrequenz will, die Kunden will im Laden, dann muss man eine gewisse Sortimentsbreite haben.
Stimmt das, Herr Hurschler von foodways.ch? Also das mit den Frequenzen, wenn man wirklich einen Laden will, wirklich die Leute am Abend noch abholen, dann muss er frisches Gemüse haben.
Also ich würde einmal im Wissen oder der Kompetenz vom Detailhandel glauben und von der ganzen Industrie, weil ich glaube, die können ihr Geschäft am besten. Also ich könnte das auch von mir selber sicher, wenn man im frischen Abteil ist, dann schaut man ein bisschen, was es rum hat. Und wenn eine schöne Birne neben einer weniger schönen Birne liegt, dann würde ich auch eher die schön wählen. Die Frage ist natürlich jetzt, ob man wegen dem nur noch die schönste muss anbieten. Ich denke, auch von dem her geht es Richtung Marketing, wie auch Frau Stalder schon gesagt hat.
Also Marketing ist ganz wichtig. Dir sagen, Thomas Glatz, klar, man muss. Es ist eine Marketinggeschichte vom Ladenbesitzer her. Es muss noch ein bisschen eine Falle machen, es muss noch ein bisschen eine Gattung machen. Und dir, Herr Wermelinger, von den Gemüse, Obst und Herdöpfelhändler, dir sagen, es ist so. Also wenn wir dort kein frisches Gemüse haben, dann kommen die Leute einfach auch weniger in den Laden.
Ja, ich will da einfach widersprechen. Man sagt da nur von der Topware, aber sie haben heute in einem Detailhandelsgeschäft ganz verschiedene Qualitäten, die sie kaufen können. Sie können Klasse Extra haben, Topware, sie können Klasse 1, Klasse 2, sie können Kochobst kaufen, sie können das in den verschiedensten Packungen haben, sie können sich selber bedienen. Der Herr Urschl hat es gesagt, man nimmt dann auch die schönste Ware raus, selbst dort, darum ist das auch Topware dort drin, damit möglichst wenig Abschreiber sind. Also insofern hat der Konsument schon die Auswahl, was Qualitäten angeht. Die will er aber einfach, sonst kommt er gar nicht.
Eben, das ist das, was ich sage, Frau Stalder.
Jetzt, Herr Wermelinger, also ich achte mich sehr stark, weil ich bin als Jugendliche habe ich viel geholfen, Herdöpfel sortieren und auch Äpfel abpacken. Und da hat man dann ganz klare Kriterien gehabt, welche Herdöpfel hätte in die Abpackung dürfen und welche nicht. Und das hat mich dann manchmal also schon dann ein bisschen geräumt. Wenn ich mir jetzt achte, ich sehe nie nicht, dass man irgendwo könnte, ich sage jetzt ein bisschen minderwertige Früchte kaufen, in den grösseren Geschäften, dass das natürlich in einzelnen ländlichen Detailhandelsgeschäften, die nicht den grossen Ketten gehören, dass das dort noch praktiziert wird, kann ich mir vorstellen. Aber gross, also dort, wo wirklich ganz viel Absatz passiert, dort finde ich meistens einfach Klasse 1 an.
Ja, Frau Stalder, also ich weiss nicht, welchen Laden Sie meinen, aber die grossen Läden, gerade die haben die ganze Breite, die haben Fabrikgarantie, M-Budget-Qualitäten, die ganz anders sortiert werden. Die haben im Moment Boxenaktionen mit Klasse-2-Öpfeln, die sie in den Keller tun können. Das sind sicher nicht die gleichen wie die im Offenverkauf oder in den Schalen innen. Also da hat es ein sehr breites Spektrum.
Also sieht man es einfach die anderen, die vielleicht einfach nicht so...
Was sich auch noch deutlich abheben. Ja, das ist natürlich die Frage. Und das findet man nicht. Eben, wenn man irgendwo Konfitüre machen oder so, dass man nicht einfach die wirklich schönsten Äpfel oder schönsten Aprikosen muss nehmen, sondern kann sagen, da tue ich jetzt einfach solche Ware nehmen, wo halt irgendwo etwas fortgeschnitten werden muss.
Also die sagen, die sind schwer zu empfinden in einem durchschnittlichen Supermarkt. Richtig. Ich möchte gerne eine erste Hörerin begrüßen. Es ist Heidi Bader aus Einsiedeln. Guten Abend, Frau Bader.
Guten Abend miteinander.
Frau Bader, dir sagen, Konsumenten seien selber verantwortlich, was sie sollen einkaufen sollen. Was meint ihr damit?
Ja, ich habe mich selber ganz kritisch mal ein bisschen reflektiert und habe dann eigentlich gemerkt, dass ich jetzt Bösheit eigentlich aus Faulheit beispielsweise einmal in der Woche gerne Grosso einkaufen, damit ich nachher beim Berufstätig am Abend nur noch aus dem Kühlschrank rausnehmen kann. Und das hat dann wiederum zur Folge, dass man je nachdem gar nicht genau einschätzen kann, ja, brauche ich dann auch wirklich jetzt all diese Sachen aus der Woche? Vielleicht bin ich mal spontan eingeladen oder aus einem Grund nicht zu Hause und dann brauche ich diese Sachen nicht. Und unter Umständen sind sie dann eben abgelaufen. Habe ich das eingerechnet, dass ich Sachen länger behalten kann und vielleicht später dann noch essen? Oder eben sind es frische Sachen, die man dann im schlimmsten Fall wegtun muss. Und ich glaube, jetzt sind wir unser Kaufverhalten vielleicht ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, eben, weil wir aus Bequemlichkeit gerne alles zu Hause hätten, tun wir vielleicht selber nicht das richtig machen.
Richtig einkaufen. Ich danke euch sehr, genau. Frau Bader, für eure Offenheit. So geht es ja ganz einen Haufen. Dass man nachher einfach einmal einen grossen Einkauf macht und dann hat man plötzlich Zeug daheim, ist noch einmal eingeladen oder mal nicht essen und nachher schon hat man Sachen, die vielleicht abgelaufen sind oder ganz schlecht geworden sind. Ich möchte gerne hier noch einmal zurückkommen auf das Gemüse. Das Gemüse hat vor Jahren, anderthalb Jahren, sogar schon vor zwei Jahren, wenn ich zurückrechne, genau, sind plötzlich Rüebli aufgekommen, die zwei Beine hatten. Gurken, die einen Krump drin hatten, hat man gesagt, das ist Natur. Und das muss man essen. Herr Wermelinger, hat er gedacht, endlich haben es Konsumenten begriffen?
Ja, ich fürchte, das ist nicht eine sehr nachhaltige Sache. Die Angebote sind zwar zum Teil noch vermehrt, aber allerdings auf Sparflamme läuft die Nachfrage. Es ist nun mal so, wenn man den Kunden auslesen kann, liest er schöne Ware aus. Und es ist dann auch noch so, dass sich eben gewisse Sachen auch nicht sehr einfach rüsten lassen. Also wenn Sie ein zweibeiniges Rüebli haben, ist das halt nicht so einfach zu rüsten, wie wenn Sie ein Graz haben. Und es gibt verschiedene Kriterien, wieso eben die Produkte nicht so gefragt sind. Ich bin der Auffassung auch, dass das nicht der grosse Teil ausmacht, wenn man jetzt da von Ausfällen oder Sortierabgängen redet, bei der Rüebli oder auch bei anderen Produkten. Das ist die Form, das ist ein kleiner Teil von der, sag jetzt mal, Abweichungen von Qualitätsanforderungen, ist die Form. Sehr oft sind es andere Fehler, die die Produkte haben, was dazu führt, dass sie
ausgeschoben werden. Genau. Jetzt heisst es ja, um nochmal auf die Herdöpfel zurückzukommen, die am letzten Wochenende die Gemüter sehr bewegt haben, von 3 Herdöpfeln werden, wird genau einer gegessen. Der hat ja gesagt, die landen nachher, aber viele landen noch in einem Säule- oder Kuhmagen. Die werden, bleiben dann die auf dem Feld, werden die untergachert wieder?
Also erstens mal muss ich sagen, dass niemand auf der ganzen Kette irgendein Interesse hat, etwas wegzurühren, das er noch etwas machen kann damit. Ein Bauer hat schon gar kein Interesse, Herdöpfel auf dem Acker zu lassen, weil die werden ihn stören. Bei der nächsten Kultur, die er anpflanzt, kommen die in den Weg, sind Unkraut, sind Krankheitsträger und das gibt Schaden. Auf Stufe Handel will er keine ein Produkt, das ihm zum Beispiel in der Lagerung andere gesunde Früchte oder Gemüse oder Herdöpfel ansteckt, das will keiner. Und genauso ist es im Laden, es will keiner war, wo nachher liegen bleibt und wo er abschreiben muss.
Markus Horstler, habt ihr das Gefühl von foodways.ch, dort sind vielleicht auch die Gemüsehändler ein bisschen zu pingelig, dass sie so viele verschiedene Sorten machen? Können wir es denn anders lesen?
Also ich träume immer ein bisschen von einer Feldqualität im Einzelhandel, wenn ich als Konsument einkaufen kann, dass ich irgendwie das überkomme, was auf dem Feld halt wächst. Das ist sicher eine romantische Vorstellung. Vielleicht ist sie aber machbar. Es ist natürlich so, dass heute sehr viele Qualitätsmerkmale da sind von Produkten, die vom Acker kommen. Die sind auch gemacht worden, um das System effizient zu gestalten, so wie es heute auch funktioniert. Nichtsdestotrotz denken wir auch, dass, wenn wir die Studie, die wir heute halt haben, anschauen, dass es noch Potenzial gibt, um dort vielleicht noch einmal über die Bücher zu gehen und zu schauen, wo gibt es Potenzial,
so was kann man machen. Sarah Stauder, wo man einfach irgendwie im Migros oder Coop oder Aldi, weiss ich was, ist einfach eine grosse Kiste, eine Reisfeldqualität. Wird das gekauft?
Ich denke, jeder Konsument ist dort hier so, wie wir es vorhin schon gehört haben, wir probieren natürlich das Beste herauszulesen. Aber was das Beste ist, das ist natürlich für alle Konsumenten wieder etwas anderes. Also bleiben wir bei den Herdöpfeln. Der hat wirklich sehr gerne grosse Herdöpfel. Es gibt riesengroße Herdöpfel und die kommen nie in Hand. Und die landen irgendwo. Und andere brauchen vielleicht kleine Herdöpfel, weil sie einen Personenhaushalt haben und sagen, ich will mir einfach zwischen ein, zwei Herdöpfel machen. Also dort hier wird der Konsument eigentlich auch ein bisschen bevormundet, weil die Industrie halt einfach ganz klare Normen vorgibt, wie ein Blumenköhli soll aussehen, wie gross das er darf sein. Und eine Familie mit 5 Köpfen, die haben schon Mühe, irgendwie noch ein Blumenköhli zu finden, der wirklich für die ganze Familie lenkt. Also das sind alles so genormte Geschichten, die nicht Konsumenten wollen, sondern die Industrie sagt, das geht ins Gäbig, wir haben die Abpackungen so normiert, so muss das sein.
Bei diesen ganzen Sortierungen muss man natürlich auch sehen, da macht man heute auch schon Bemühungen, dass man zum Beispiel einen grösseren Kohl in Gastronomie liefert und die schöneren Köhle in Einzelhandel liefert, wo der Endkonsument direkt konsumiert. Also da gibt es eine gewisse Selektion, je nach idealem Absatzkanal natürlich, oder? Aber wie ich vorhin schon gesagt habe, ich denke, es gibt durchaus auch noch Potenzial, um dort weiter zu optimieren, um noch mehr Nachhaltigkeit zu
bemühen. Wie kann man den Blumenkohli noch optimieren? Herr Wermelinger von Swiss Cofel.
Gut, es ist jetzt viel gesagt worden. Ich will einfach darauf hinweisen, dass sie sehr breite Palette haben. Frau Stalder, muss ich sagen, es gibt die Baked Potatoes. In einem gut sortierten Detailhandel finden Sie die.
Das sind die grossen. Also es gibt, sagen dir.
Sie finden ganz grosse. Übergrosse gehen in der Regel in die Industrie zur Verarbeitung von Pommes frites. Auch der landet auf dem Teller. Und das, was beim Rüsten bei Pommes frites anfällt, landet wieder im Magen von einem von einem Tier. Also insofern haben wir dort, es gibt also wirklich auch, die sind gesucht für Pommes frites zu machen, die grossen Herdöpfe. Ganz kleine gibt es auch. Auch die haben ihre Märkte. Und dann gibt es Zwischengruppen für Raclette. Also wir schauen wirklich aus dem, was vom Feld kommt, eine Selektion zu machen. Aber eins, das möchte ich noch sagen, es will niemand gleichzeitig einen grossen und einen kleinen Herdöpfel kochen.
Weil der also, das ist dann wieder überglind. Bei den Konsumenten.
Ja, aber das ist nicht mit dem Willen. Sie können es nicht brauchen in der Küche. Wenn Sie einen kleinen haben, der platzt und verkehrt und gleichzeitig der Rose innen noch härter
ist. Und dann wären wir wieder nicht beim Huhn und beim Ei. Also Konsumenten würden irgendwie, hätten kein Verständnis für das Gemisch. Die sagen doch, manchmal wären wir sehr froh, hat man einen grossen oder einen kleinen. Ich schaue schnell die Moderatorin an, Regi Sager, sie verfolgt, was auf Facebook zum Beispiel geht oder bei uns auf srf.ch.
Genau, also viele Leute sagen, man heige einfach, man rühre die Esswaren zu früh fort. Zum Beispiel gerade das Joghurt wird sehr häufig angesprochen, wo häufig noch einen Monat nach dem Verfallsdatum eigentlich immer noch gut ist. Und viele sagen auch, dass die Leute nicht mehr selber schmücken und schauen, ob die Esswaren wirklich schlecht sind, sondern einfach nur aufs Verfalldatum schauen und die Sachen dann einfach fortrühren. Das ist das eine, was bemängelt wird, eben zu früh, dass man zu früh wegrührt. Oder was auch noch gesagt wird, man schult die Leute zu wenig. Zum Beispiel gerade auch in der Schule sollte man schon den Kind den Umgang mit den Lebensmitteln lehren. Man hat dort auch keine Ahnung, wie man könnte zum Beispiel ältere Lebensmittel noch verarbeiten, statt einfach fortrühren. Zum Beispiel eben, oder gerade wenn man ein Menü gegessen hat, dann rührt man die Sachen fort, statt dass man am nächsten Tag dann noch irgendwie etwas anderes daraus verarbeitet.
Merci vielmals. Ich begrüsse eine Hörerin am Telefon, Kathi Schöni aus Lengnau. Dir sagt, Frau Schöni, die Leute haben einfach keinen Bezug mehr zu den Produkten, also zum Essen. Wir haben einfach zu hohe Ansprüche. Guten Abend.
Guten Abend miteinander.
Ist das wirklich so? Habt ihr auch zu hohe Ansprüche?
Nein, ich bin eigentlich auch nicht verwöhnt erzogen worden. Und wir haben auch gelernt, oder? Wir haben auch Garten gehabt, wir haben gewusst, dass es Zeug kommt, wie viel Arbeit das dahinter ist. Und wir haben es auch viel mehr geschätzt, wenn er als höher geschätzt wird. Ich habe das Gefühl, manchmal ist die Lebensmittel bei den Leuten einfach ein Gegenstand. Es braucht es, oder? Aber den Bezug selber haben sie eigentlich nicht mehr.
Also dir sagen, der Bezug hat man heute nicht mehr, weil man mehr weiss, wie die Lebensmittel entstehen oder dass sie wachsen. Also darum ist der Bezug weg. Ich danke euch sehr, Frau Schöni, für das Telefon. Merci. Es ist etwas, was immer wieder kommt in der Diskussion. Wir haben keinen Bezug mehr zum Essen. Ich möchte gerne das schnell in die Runde geben. Frau Stalder.
Es ist wirklich so, dass man in der letzten Zeit einfach die Konsumenten auch ein bisschen hat, gesehen, geschont. Man hat gesagt, ihr habt alles auf der Packung, ihr habt Daten auf der Packung, ihr habt ein schönes Bild auf der Packung und ihr könnt noch nach dem richten. Und das führt dazu, dass die Leute eben ein Joghurt, das jetzt vielleicht zu verkaufen bis, zu verbrauchen bis, es hat ja noch zwei Daten drauf zur totalen Verwirrung, dass wenn die Daten abgelaufen sind, dass die Leute das Joghurt nicht einmal mehr auftun. Eben die Sinne nicht mehr brauchen und das ist schon etwas, ob man das schulen kann. Das weiss ich nicht so, aber wir müssen immer wieder informieren, was eigentlich alles fortgeschossen wird, wenn man jetzt zum Beispiel nur ein Joghurt fortschießt. Man tut ganz viel Energie, aber auch Geld eigentlich in die Hütte schiessen. Wenn man das aufrechnen tut, gibt ja das ein paar hundert Franken für eine gewöhnliche Haushaltung.
Ihr seid mit im Forum auf SRF 1. Die Gäste sind Sarah Stalder, die ihr gerade vorhin gehört habt, von der Stiftung für Konsumentenschutz. Der Marc Wermelinger ist da, Geschäftsführer von Swisscofel. Das ist der Verband von der schweizerischen Frucht-, Gemüse- und Herdöpfelhändler. Dann haben wir den Thomas Glatz da. Er ist Firmenchef von der Bäckerei Glatz. Die haben 6 Läden in Bern. Und der Markus Horschler ist da, Geschäftsführer von foodwaste.ch, wo das Thema gross aufgenommen hat, vor 2 Jahren und auch gross ins Gespräch gebracht hat. Reden wir doch noch einen Moment von dem Joghurt, der immer wieder kommt. Die Konsumenten, die überängstlich sind, sagen die einen, wenn bei einem Joghurt irgendwie das Datum heisst, bis heute kann man es brauchen, dann wird es morgen weggeschmissen. Es wird die Köder gehabt. Was kann man denn dagegen machen? Markus ja, Muschler von foodwaste.ch.
Ich denke, da gehen wir ein bisschen in die Lebensstilfragen hinein. Die Lebensstile haben sich beschleunigt und beschleunigen sich weiter. Allgemeinkompetenzen werden in der Schule immer weiter gestrichen. Ohne jetzt in eine Lehrplandiskussion einzusteigen hier, ist es aber schon ein bisschen so, man wird relativ wenig mit diesen Food Skills, sage ich mal, konfrontiert als junger Mensch, wo vielleicht wir alle noch mehr geworden sind. Und das ist eine tiefe Frage in dem Sinn. Der Punkt ist auch, wir kochen nicht mehr. Oder? Wir verbringen ungefähr noch 19 Minuten in der Küche pro Tag. Habe ich letztes Mal gelesen irgendwo. Und in 19 Minuten lässt sich nicht viel machen, lässt sich keine grosse Routine entwickeln und Erfahrung sammeln.
Gut, reden wir noch. Ich möchte gerne noch mal das Joghurt ins Spiel bringen mit dieser Datierung. Da ist jetzt etwas im Gang. Es gibt eine Arbeitsgruppe beim Bund. Also ich habe es ganz am Anfang gesagt, 3 Arbeitsgruppen, die sich beschäftigen mit den verschiedenen Fragen. Eins ist Schule und Bildung. Wie kann man die Leute informieren? Eins geht darum, wo könnte die Industrie ihre Sachen schicken, wo einfach zu viel sind. Und eine Gruppe ist die Datierung. Das ist schon relativ weit gediehen. Es geht dort darum, Vorschläge zu machen für den Bundesrat im nächsten Jahr. Der beugt sich dort über den Bericht, die Datierungen. Was heisst das eigentlich genau? Da ist man also offenbar am Weiterdenken, wo man merkt, da sind wir einfach über das Ziel rausgeschossen, wo man immer das zu verbrauchen bis auf das Joghurt geschrieben hat. Es ist ja lange auch immer um Nahrungssicherheit gegangen.
Genau, das ist natürlich auch ein zentraler Aspekt immer wieder von der Lebensmittelindustrie, dass sie sagen, das ist ja wichtig, dass die Leute nicht vergiftet werden, wenn sie es Joghurt essen. Ich habe noch nie von einem Fall gehört, dass das passiert wäre in der Schweiz. Es ist auch so, dass ja die Nahrungsmittelindustrie selber vorgeben kann, wie die Fristen sind. Es ist auch erwiesen, dass zum Beispiel Joghurt in den umliegenden Ländern längere Fristen haben. Und wir haben selber einen Test gemacht und gesehen, dass jetzt gerade so Frischprodukte, also Joghurt, aber auch Fleischprodukte, zum Teil bis einen Monat später noch perfekt sind. Also wirklich einwandfrei können genossen werden. Und der Tier muss natürlich einerseits die Industrie bereit sein, eben auch mit den Fristen zu schauen, dass die korrekt sind. Und andererseits, dass es einfach noch ein einziges Datum gibt, wo man sich darauf verlassen kann. Und vielfach gibt es auch Daten, die total überflüssig sind. Also zum Beispiel, dass man sagt, wenn sie die Eigenwaren abgelaufen, oder ich habe hier so ein lustiges Beispiel von einem 280-Millionen-jährigen Salz, der noch gerade 5 Jahre gehalten werden kann im Vorrat. Das ist so eine Twitter-Meldung, die kürzlich durchgegangen ist. Also das sind natürlich absurde Beispiele, Salz, Zucker und das alles. Da braucht es nur ein Datum, dass man weiss, wann ist es abgepackt worden. Die Leute können dann schon selber entscheiden, ob sie es noch brauchen oder nicht.
Datierung, Herr Wermalinger.
Gut,
Ihr habt ja manchmal auf den Salaten, genau. Ihr habt auch auf den Herdöpfel, wenn ich es richtig habe. Also alles, was eingepackt ist, dort hat es auch ein Datum drauf.
Also beim Herdöpfel ist es so, dass sie eigentlich sehen oder schmecken, ob da noch etwas ist. Das Datum ist meiner Meinung nach eher auch ein Hinweis, dass eben etwas in einer gewissen Zeit im Verkauf muss gelangen. Man packt auch nicht auf Vorrat ein, weil das Produkt nimmt eigentlich von dem Moment an, wo es zum Lager rauskommt, an Qualität ab. Es fällt dann schmurrelig, es verliert Wasser. Aber Sie sehen, das ist also nicht irgendein Sicherheitsproblem. Ein anderer Fall ist natürlich beim Schnittsalat. Dort haben Sie ein Produkt, wo, wenn das zu lang gelagert wird, wirklich auch schlecht wird, was auch dem Konsument nicht gut tut, wenn er es essen würde. Und dort muss ich halt sagen, auch der Frau Stalder, sie haben natürlich im Ausland andere Methoden. In Amerika tun sie zum Beispiel mit Chlorwasser den Schnittsalat waschen, um möglichst viele Bakterien zu killen. Dann können sie den 14 Tage behalten.
14 Jahre wäre super,
ja. Das wäre dann aber sicher kein Salat mehr. Ja. 14 Tage. Und bei uns fahren wir eben zurück mit solchen Massnahmen, Chlorwasser überhaupt nicht in der Anwendung ist. Entsprechend haben sie ein frisches Produkt, aber mit einer kürzeren Haltbarkeit. Also dort kann ich nicht einfach sagen, das Verbrauchsdatum sei nicht wert. Das ist ein klarer Hinweis, bis wann es konsumiert sein.
Also es gibt ganz klare Sachen, die man muss einhalten muss, Frau Stalder.
Genau. Also jetzt mein Beispiel ist vom Joghurt, und zwar ein Joghurt, der in der Schweiz produziert wird, der aber in der Schweiz eben kürzer Ablaufdatum hat als im Ausland. Von dem her nicht ganz vergleichbar mit dem Schnittsalat. Was auch noch dazu kommt, also neben den Daten, ist natürlich die Verpackungsmenge. 3 für 2, irgendeine Superaktion. 50% in der Schweiz sind Ein-Personen-Haushalte. Und man hat nur zum Beispiel kiloweise Herdöpfel, die man kaufen kann, oder 5 kiloweise Herdöpfel. Also vielfach fehlt dann die Möglichkeit, dass man auf kleinere Packungsgrössen
kleinere Portionen. Genau. Ich möchte gerne der Thomas Glatz ins Spiel bringen, Bäcker aus Bern. Der hat ein Zeitchen, ich weiß nicht, es war ein Plakat, oder ihr habt gehört, kauft, nein, esst kleinere Brote, oder wie ist das gegangen?
Kaufen Sie weniger Brot.
Ah, kaufen Sie weniger Brot. Sagen Sie als Bäcker, warum?
Genau, die Idee eigentlich dahinter ist, dass wir angefangen haben, kleinere Brötchen zu backen. Und zwar für ein oder zwei Tagesgebrauch. Durchschnittlich ist ein Mensch etwa 120 bis 180 Gramm Brot pro Tag. Und wenn man, wenn man denkt, 500-grammige Zöpfe in einem Ein-Personen-Haushalt, die lenkt, da kann man noch Käschnitte machen, Fotzuschnitte, Nöpfelrösti. Das ist übrigens ein Thema, das mich sehr, sehr stark bewegt. Brot ist nicht nur einen Tag haltbar, sondern man kann das Brot weiterverwenden. Und wir brauchen einfach, ich finde einfach, das Brot braucht mehr Respekt.
Ja, aber die geben sie am Abend, wenn das nicht verkauft ist, geben ihr ja euer Brot an irgendeinem Landwirt, der es nachher zu Paniermehl verarbeitet oder was weiß ich, und den Vögel verfüttert.
Das ist richtig.
Verkaufen sie am nächsten Tag auch nicht.
Das ist richtig. Auf der anderen Seite schauen wir natürlich, dass wir von der Produktionsplanung auf dem Angebot das so steuern können, dass wir möglichst wenig Führung haben. Ich habe das jetzt letzte Woche mal gemessen. Ich bin, oder wir sind als Pionierbetrieb bei United Against Waste in einer Gruppe, drin, wo wir jetzt im ganzen Oktober erfassen, wie viel Speisreste und Brot dass am das Abend Führung ist.
Genau. Ich muss es schnell sagen, das United Against Waste. Das bedeutet, Bäcker haben sich zusammengeschlossen aus der ganzen Schweiz, 18 sind es, glaube ich, die jetzt mal schauen wollen, wie viel bleibt eigentlich am Abend übrig. Das tut ihr Messen im Oktober und dann überlegt man sich dann, was man könnte machen. Und jetzt seid ihr alles am Messen und Wägen.
Genau.
Und nachher ist wenig übrig geblieben.
Das ist spannende Resultat. Also, ich muss auch sagen, es sind nicht nur Bäcker, die sich der bei United Against Waste angeschlossen haben, sondern auch Gastronomen. Wir reden dort von wiederverwertbaren Speiseabfällen oder von Rüstabfällen, die ganz klar nicht weiterverwendet können werden. Wir haben jetzt zum Beispiel letzte Woche in 6 Filialen 230 Kilo Brotführung gehabt.
Ist das viel?
Ja, auf 2 Tonnen Brot pro Woche entspricht das etwa 5%. Der Verband, unser Bäckermeisterverband rechnet etwa mit 7-8%. Und wenn wir das näher ausrechnen, pro Verkaufsstelle, durch 6 Verkaufsstellen gibt es noch 32 Kilo pro Woche pro Verkaufsstelle. Und durch 7 Verkaufstage gibt es eigentlich 5 Kilo pro Tag.
Ich bin dann nicht so schnell im Schnellrechnen und Kopfrechnen. Ich muss euch das jetzt einfach glauben. Also, ihr wollt mir sagen, es bleibt bei euch relativ wenig, aber es bleibt.
Circa 5%.
5%, ja. Das ist einfach das, was übrig bleibt. Sagen wir gleich noch einmal, wieso kann man das Brot am nächsten Tag jetzt dir selber nicht auch etwas günstiger verkaufen?
Wir haben das in Betracht gezogen. Es ist bei uns eine klare Ausrichtung, dass wir frische Angebote haben. Das heisst, dass wir unsere Produktionsplanung eben so machen, dass wir täglich frisch produzieren.
Gut, das höre ich. Ich höre das, aber gleich nochmal gefragt, ihr könnt auch sagen, okay, ein Teil ist frisch und der andere Teil, den gebe ich halt ein bisschen günstiger am nächsten Tag. Aber die Brot sind ja noch tipptopp, gute Ware und könnten die auch zur Hälfte vom Preis geben.
Das ist richtig, es gibt sehr viele solche Angebote. Also es gibt hier in Zürich zum Beispiel die S-Bar, wo von verschiedenen Bäckereien die Ware angeliefert bekommt und eigentlich Werbung macht mit frisch von gestern. Brot frisch von gestern. Wir haben eine andere Philosophie. Wir wollen wirklich unseren Kunden frisches Brot anbieten. Und das
halbfrische Wetter nicht anbieten. Gut.
Wir sind auch dran am Evaluieren, ob wir eine Essbar in Bern können auf die Beine stellen. Ich finde das fast ein bisschen die bessere Variante. Ich muss dazu sagen, dass wir das Brot nicht alles am Bauer geben. Sehr viel geht in den Caritas-Markt in Bern. Tischlein deck dich. Wir sind Sponsor von Schweizer Tafeln, die den Suppentag organisiert. Und aus diesem Grund ist das eigentlich auch so sehr gut sozialverträglich.
Sind wir gespannt, was dir dort bei United Against Waste, was dort noch zusammenkommt, dir Bäcker. Betriebe aus der ganzen Schweiz, was man dort für Ideen hat. Ich möchte eine weitere SRF1-Hörerin begrüßen. Es ist das Elisabeth Wolfensberger aus Immensee. Guten Abend, Frau Wolfensberger.
Ja, guten Abend, ich wohl miteinander.
Ihr hättet jetzt lange müssen warten.
Ja, das macht nichts.
Hättet ihr zugelassen am Telefon?
Ja, habe ich schon sehr interessiert. Ja.
Gut.
Ja, also ich habe ein kleines Mitteilung, wie man Abfall im Privathaushalt könnte vermeiden.
Wir sind gespannt.
Ja, das ist so. Also ich bin Einpersonenhaushalt und ich wohne recht außerhalb vom Dorf. Ich kann nicht selber posten, ich habe eine Postfrau. Also, damit ich nicht einfach irgendwann so vor einem leeren Kühlschrank stehe und jemand immer zu essen hat, dann mache ich ein kleines Menüplan für eine Woche für mich. Und danach wird ganz genau das aufgeschrieben, dass ich dann für jeden Tag etwas zu essen habe. Und jeden Tag, wenn ich dann koche, ich tue für jeden Tag, also einfach für einen Tag kochen. Und genau so viel wird auch gegessen wird. Und so habe ich ehrlich gesagt nicht einen Löffel Abfall. Und da habe ich den 5 Kilo Sack Herdäpfel, das hat mir vorhin auch gerade gekützelt im Keller unten. Deshalb habe ich dann immer dort. Und da tue ich 2 Kilo Brigar und die Rüebli-Sack, da habe ich auch noch gerade im Kühlschrank so für einen Abfall. Aber, und etwa noch ein bisschen anderes, so Wurzelgemüse, das noch gut bleibt. Also gut, einen grossen Kühlschrank kann ich. Aber ich würde sagen, wirklich nicht ein Löffel.
Dir geht kein einziger Löffel Essen ja, einfach dir weg. Da, einfach, weil ihr eine ganz gute Menüplanung macht, ja, ihr seid alleine, ihr macht es für
euch. Auf einer kleinen, muss ich da sagen, A6-Tabelle einfach, oder?
Gut.
Ich muss ja, wenn ich weit neben draussen wohne, dann kann ich ja nicht einfach
und ewig wieder neue Sachen kaufen. Ja, ich danke euch sehr, ja. Frau Wolfensberger. Ja, merci vielmals.
Ich bin ganz interessiert,
weiterlassen. Ja, merci vielmals. Ade, Frau Wolfensberger. Reden wir noch ein bisschen über das Überangebot. Das können Sie nicht alle so machen wie Frau Wolfensberger, oder, die ganz exakt so einen Menüplan machen kann, der für sich alleine ist, wo das vielleicht ganz detailliert kann. Das Überangebot. Ich bin sicher, viele mögen sich noch erinnern, wenn die Walliser Bauern zu viele Tomaten oder Aprikosen, weiss ich einfach noch, da bin ich einfach noch hin gewesen, jetzt aber geheißen, oh, jetzt haben ihre Aprikosen in die Drohne geschmissen. Das geht heute längstens nicht mehr, aber Überproduktionen gibt es immer noch. Dir zum Beispiel, Herr Wermelinger, von den Gemüse-, Obst- und Herdöpfelhändlern, dir wisst, die sitzen eigentlich auf einem Öpfelberg. Es hat Öpfel ohne Ende. Jetzt könnt ihr mir sagen, ja gut, dann tun wir sie vermosten, aber die Mostlager sind auch voller Öpfel. Was machen wir jetzt mit all diesen Öpfeln? In die Aare schmeissen könnt ihr sie nicht mehr.
Nein, das ist auch nicht unsere Absicht. Ob die Öpfelernte wirklich so umfangreich wird sein, wie es jetzt noch im August gemeint ist worden, das wissen wir im Moment noch nicht genau. Ende Monat können wir Bilanz ziehen. Punkt ist der, bei den Öpfeln ist es so, dass wir selbstverständlich im Moment alternative Kanäle suchen. Mostereien ist ein Teil, was aber auch im Moment läuft. Das sind Abklärungen, ob wir in Export gehen können. Da sind verschiedene Länder, wo man anvisieren kann. Und dort wollen wir schauen, ob dort etwas geht. Allerdings muss man sagen, ein Exportgeschäft, das kann man nicht auf Überschüsse aufbauen.
Also sagen wir Öpfel für Russland, Öpfel, gut, das wäre jetzt im Moment ein bisschen schwierig, aber Öpfel nach China oder Öpfel nach Italien?
Es ist so, dass wir eine sehr hohe Qualität haben. Wir haben ein sehr gutes Image, unsere Öpfel. Und es gibt schon allein rund um die Schweiz herum gibt es kaufkräftige Kundschaft. Sie haben jetzt vorher
sagen
gesagt, Russland.
Wer? Ja, wer das sind,
nehmen Sie den Gürtel, die grossen Städte rund um die Schweiz im Umkreis von 100 Kilometer. Es sind zum Beispiel regelmäßige Exporte auf Franchise, ein Grossmarkt von der Schweiz, aus der Westschweiz, der stattfindet. Das sind keine grossen Mengen. Und zum Thema Russland, da gibt es erste Exporte. Weil wir ja nicht zur EU gehören, ist das möglich. Und da ist das Interesse meines Wissens gut.
Also man schaut, wenn man richtig auf so einem Berg sitzt, könnte man in Export richtig gehen damit. Könnte man dann zum Beispiel die Konsumenten ankurbeln, noch mehr Äpfel zu essen?
Das wird natürlich gemacht. In so einem Jahr macht man sehr viele Aktionen. Aber es ist so, dass der Konsum nicht unendlich gesteigert werden kann. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich, man kompensiert mit so einem grossen Angebot dann bei anderen Produkten, die vielleicht im normalen Bedarf verfügbar sind. Wir haben eins, Sie haben vorhin angesprochen, die Aprikosen. Wieso wir eigentlich diese Situation nicht mehr haben, das ist, weil es uns gelungen ist, in den letzten 15 Jahren eine Staffelung mit verschiedenen Sorten, eine Staffelung anzubringen von der Ernte, die früher 3 Wochen gegangen ist, geht sie heute 3 Monate. Und die Qualität ist auch noch besser geworden, sodass die Walliser eigentlich ihre Aprikosen immer abbringen, außer wenn es hagelt. Und genau dann, als es so einen Hagelzug gegeben hat, haben wir Aktionen gemacht mit Kochobst, wo dann eben für den Konsum war, beziehungsweise für die Herstellung von Konfitüren den Konsumenten sehr günstig angeboten worden.
Gut, Sarah Stauder von der Stiftung für Konsumentenschutz.
Ja, das brennt mich schon ein bisschen auf der Zunge. Es war nämlich 2011 eines von diesen super Herdöpfeljahren. Wirklich. Und ich habe gelesen in den Newsletter von der Lebensmittelindustrie, dass sie zu Solidarität aufgerufen haben. Weil es geht ja nicht, dass man die riesen Herdöpfelschwämme auf den Markt tut. Der Preis wird zusammengehen. Man sucht Lösungen, aber nicht Lösungen, die für den Bauch des Konsumenten bestimmt sind, sondern die allenfalls irgendwo auf dem Feld liegen. Also es war dann wirklich für mich ein erschütternd, dass man gemerkt hat, wenn es eben so eine Überproduktion gibt, der wird auf Bremse gestangen und der wird nicht so Lösungen gesucht, wie es vorhin der Wermelinger hat ausgeführt bei den Aprikosen, was sehr gut gestaffelt jetzt läuft, oder auch bei Äpfeln, was vielleicht ein einfacher ist.
Was wäre euer Vorschlag?
Ein paar Wochen später findet man nachher in den Gestell frisch Herdöpfel aus irgendeinem Land, Israel oder was auch immer. Und dann denke ich einfach, ist die Welt schon einfach ein bisschen komisch. Schweizer Herdöpfel im Herbst lässt man verrotten und kurz darauf führt man irgendwie Herdöpfel ein. Da stimmt einfach etwas nicht.
Da stimmt etwas nicht.
Ja, da stimmt etwas nicht in der Interpretation. Man hat nichts verrotten. Man hat übernommen, was man hat können. Das Problem ist der Herdöpfel und die Natur. Wir haben Schwankungen von plus minus 20%. Wir brauchen etwa 450'000 Tonnen. Und je nach, der Rest bestimmt die Natur, wie viel das sie mehr oder weniger bringt. Und in einem Grossjahr ist es so, dass der Markt die Ware nicht mehr aufnehmen kann. Die Industrie hat übrigens Solidarität gezeigt, indem sie sehr viel mehr verarbeitet hat,
sie hat mehr als sie gebraucht hat.
Sie haben Tiefkühlung gemacht, sie haben Flocken gemacht, sie haben Stocken gemacht, sie haben das auch zurückgestellt und die Vermarktung angekurbelt. Bis für einen Detailhandel sind auch viele Aktionen gemacht worden. Also man kann nicht sagen, der Konsument hat nicht profitiert. In diesem Jahr sind sie günstiger gewesen als je.
Ihr glaubt das nicht, Frau Schalder?
Das sind die Medien anfragen und sagen, wieso wird denn zum Beispiel jetzt der Herdöpfelpreis geht nicht markant ab, weil es so viele grosse Herdöpfelschwämme gibt. Und das ist einfach so, der Preis, die Preisschwankung merkt der Konsument dann einfach wirklich nicht, weil da wird schon geschaut, dass der Preis einigermaßen gehalten wird.
Gut, ich begrüße den Kurt Vetterli, SRF1-Hörer aus Speicher. Guten Abend, Herr Vetterli.
Schönen guten Abend miteinander.
Herr Vetterli, dir sagen, unser Essen, unsere Produkte sind zu günstig.
Ja, in dem Sinn sage ich da, wenn man schaut im Verhältnis zum heutigen Lohn, wo auch ein Durchschnitt Arbeiter oder Arbeitnehmerin hat, sind viele Lebensmittel in der Schweiz also zu günstig. Sie sind tief, das ist sehr angenehm, ich profitiere ja tagtäglich von dem auch. Aber dann hat man nicht mehr die gleiche Sorgfaltspflicht. Das heisst, ich bin nicht irgendwie ein linker, grüner Daumen, sondern viele Leute gehen kaufen. Ich sage jetzt mal, ich heute mal sogar bei uns im Geschäft, man isst etwas an, man mag es nicht mehr, man könnte es eigentlich, heutzutage hat man die Möglichkeit, den Kühlschrank rein tun, in den Geschäften oder daheim, am nächsten Tag wieder essen und da passiert gar nichts und ich mache viel Sport, also ich merke es am Körper, würde ich selber auch merken, nein, man wirft es fort.
Also die sagen, die geben das...
die Garbage in den Kübel.
Herr Vetterli, merci vielmals. Ich gebe das gerne in die Runde hier. Eigentlich ist das Essen zu günstig und darum haben wir einfach den Faden ein bisschen verloren. Ist ja egal, ich kaufe morgen etwas Neues. Es ist einfach, es ist ja günstig. Was sagt ihr zu dem, Herr Horstler, Geschäftsführer von foodways.ch?
Es ist effektiv so, dass wir in der Schweiz ungefähr noch 7% im Durchschnitt vom Haushaltseinkommen für Lebensmittel ausgeben. Also wir müssen uns um unser physisches Überleben um Sorgen machen heute. Das ist auch gut. Man kann sich natürlich sagen, es ist zu billig, weil man muss ja nicht mehr auf den Preis schauen. Man kann es relativ einfach wegrühren. Man spürt es nicht im Portemonnaie. Lebensmittel ist ein Routine-Einkauf. Das heisst, es sind regelmässige kleine Mengen und regelmässige kleine Mengen, die auch daheim weggeschmissen werden. Und darum merkt man das effektiv nicht, außer die ganz genaue Buchhaltung führen. Also da muss man den Konsument schon eher über eine über eine Wertschätzung, die nicht über das Geld geht, bringen, damit man etwas bewirken kann.
Es ist zu günstig, Frau Stauder vom Konsumentenschutz. Das Essen ist zu günstig.
Die Lebensmittel haben sicher nicht mehr den Wert, den sie eigentlich haben sollten. Es sind Lebensmittel. Also ohne die können wir einfach nicht überleben. Und das ist aber nicht nur in der Schweiz so. Ich denke, es ist einfach gefährlich, wenn man in der Schweiz jetzt dort korrigieren würde. Weil was würde passieren? In den umliegenden Ländern passiert nichts. Und der Einkaufstourismus nimmt zu. Also das wäre sicher nicht die Lösung. Man sieht aber, dass bei Produkten, die teurer sind, fleischliche Produkte zum Beispiel, dass man dort wirklich sorgfältiger umgeht, was der Herr Ruschel vorhin auch gesagt hat. Also dort ist man sich bewusst. Und ich denke, eben wie der vorhin gesagt hat, Herr Glatz, auch das Brot, dort muss man sich wieder bewusst werden. Das ist wirklich ein Lebensmittel, das einem eben im Leben erhaltet und dem auch wieder den Wert geben, was es hat. Aber das ist eine weltweite Diskussion. Wenn ich sehe, mit Rohstoffen wird spekuliert, es wird Geld gemacht. Lebensmittel ist ein riesiges Geschäft von irgendwie 10 grossen internationalen Konzernen. Also der, die über Preise jetzt in der Schweiz diskutieren, das greift einfach zu kurz.
Herr Glatz.
Ich muss vielleicht auch ein bisschen schauen, welche Lebensmittel so günstig sind. Und dann komme ich wieder den Bogen zum Anfang. Frequenzbringer, Grossverteiler versuchen, möglichst Brot und die Güter des täglichen Gebrauchs möglichst günstig anzubieten. Das Brot geben sie schon fast gratis. Ein Kilo Brot kostet noch 2 Franken. Wenn ich 50% fortschiesse, ist das nicht so tragisch, belastet mein Budget nicht so. Und von dem her, Bäcker müssen das Geld verdienen mit dem Brot. Wir können es nicht gratis abgeben. Und darum ist der Unterschied zwischen einem industriell hergestellten Brot und einem Brot, das der Bäcker macht, von Hang, mit Liebe, mit Herzblut,
ist einfach teurer. Einfach teurer, das ist so.
Und verdient auch viel mehr Wertschätzung.
Es ist immer wieder gekommen, bei den srf1.ch Kommentare der Gesundmenschenverstand. Das ist ja das ein dehnbarer Begriff, oder? Was ist denn der Gesundmenschenverstand? Jemand hat es geschrieben, ja, einfach eben wirklich nur noch jeden Tag einkaufen, wirklich alles essen, was man eingekauft hat, extrem so. Aber jetzt habe ich zum Beispiel gehört, wenn eine Airline, eine Fluggesellschaft, am Abend landet, dann hat es irgendwie noch Brot oder Essen auf dem Flieger. Dann ist es ja nicht so, dass nachher die Angestellten dort das Essen mitnehmen können, sondern es wird weggekippt. Ich weiss nicht, ob es bei euch, Herr Glatz, eure Angestellten am Abend das Brot heimnehmen können oder die kleinen Pudding oder Salat. So quasi, das wäre eigentlich auch gesunder Menschenverstand. Mir gibt es am Schluss einfach noch den Mitarbeiter mit. Wie sieht das bei euch aus?
Also wir haben eine ganz klare Regelung, dass Mitarbeiter vergünstigt die Produkte können einkaufen können, am Abend gratis mitgeben. Da habe ich ein lustiges Beispiel. Ich habe das eine Zeit lang probiert und plötzlich habe ich gesehen, dass eine Torte im Kühlschrank unten liegt. Und dann habe ich gefragt, was die Torte, ob die Torte bestellt sei. Und dann die Verkäuferin ist rot angelaufen und gesagt, nein, die habe ich vergessen aufzutun. Und ich hoffe, dass es so war, aber es ist natürlich relativ gefährlich, wenn man sagt, am Abend darf man alles mitnehmen. Ich glaube, das ist nicht die richtige Politik.
Das ist nicht die richtige Politik.
Ich glaube, zum gesunden Menschenverstand braucht es eben schon auch noch das Wissen, das wir schon mehrfach jetzt heute haben angetönt. Wissen, das die Leute eben nicht mehr haben, weil sie vielfach halt einfach auch nicht mehr Zeit haben für das Kochen. 19 Minuten sind genannt worden pro Tag. Und gerade besonders beim Fleisch, denke ich, ist das hier sehr wichtig, dass man sich auch wieder mehr darauf besinnt. Es gibt nicht nur Bouillabrüschli und Filet. Und wir wollen dort auch ein bisschen Gegentrend machen. Wir haben auch, es ist nicht ganz einfach. Wir werden im Frühling ein Kochbuch rausgeben. Ein bisschen mehr als Filet und Steak heisst. Wir können das wieder ein bisschen umbesinnen. Aber, als wir ein bisschen Recherchen gemacht haben, haben wir gesehen, Metzgereien haben zum Teil die Fleischstücke, eben die minderen Fleischstücke, gar nicht mehr so im Angebot. Also, Sachen sind verschwunden und die Leute besinnen sich gar nicht mehr daran, dass man eben auch noch ein Siedfleisch machen könnte, das nämlich auch sehr fein ist. Also, von dem her braucht es einfach auch wieder ein bisschen ein Wissen, ein Know-how, das in den letzten Jahrzehnten verloren gegangen ist.
Essensverschwendung, man ist dran, beim Bund, in der Politik, es gibt diverse Vorstöße im Parlament, Essensverschwendung zu reduzieren, eben zum Beispiel die Datierungsgeschichte, die ist auf dem Schlitten, die wir im Verlauf dieser Stunde angesprochen haben. Aber ich möchte ganz kurz von euch noch etwas wissen, weil das interessiert mich sehr. Wenn jetzt wirklich sich alle daran halten, es wird weniger produziert, es wird weniger eingekauft, der Konsument ist wahnsinnig vernünftig geworden, dann geht ja der Gesamtkonsum zurück. Aber Herr Glatz, ihr wollt ja eure Sachen verkaufen, ihr wollt ja Geld verdienen. Ihr hättet ja auch nicht Freude, wenn Konsumenten jetzt so hochdiszipliniert wären.
Doch, weil das Bewusstsein, dass sie eben etwas einkaufen, was sie sich zur Freude machen und etwas, was ihnen auch Freude bereitet, das würde mir sehr am Herzen liegen. Mein Papi hat immer gesagt, die anderen verkaufen Kalorien, wir verkaufen Freude. Und das ist etwas, was mir geblieben ist.
Herr Wermelinger, wenn einfach der Gesamthandel wirklich zurückging, dann müssten ein paar von Ihnen Gemüseproduzenten müssten den Laden zumachen. Ihr hättet doch nicht Freude.
Ich glaube nicht, dass das der Fall ist. Die Qualität ist sicher ein Thema. Die Leute werden in Zukunft Qualität verlangen. Und um die zu machen, braucht es Profis. Von der Menge her wird man machen, was man kann zum Steuern. Aber da spielt die Natur eine Rolle, da spielt das Wetter eine Rolle. Erdbeere an einem verregneten Wochenende braucht es nicht gleich viel, weil an einem schönen. Da werden wir also immer eine gewisse Differenz zwischen Angebot und Nachfrage haben.
Was sagt ihr denn, Frau Stalter? Also wenn es jetzt so die grosse Diskussion ist, eigentlich müsste der Gesamtkonsum eigentlich auch zurückgehen.
Da darf einfach auch die Lust am Essen nicht verloren gehen. Und die Lust am Essen, die gehört halt einfach auch dazu, dass man noch weiss, wie man etwas zubereitet. Ich habe vielfach ein bisschen die Sorge, dass die Leute eben nur noch ins Gestell greifen und irgendwie so ein fertig, halbfertig Produkt nehmen und gar nicht wissen, was dort eigentlich für Komponenten drin sind. Und eben auch gar nicht wissen, was ihnen so ein bisschen untergejubelt wird. Von dem her, also die Lust darf nie verloren gehen beim Essen, auf keinen Fall.
Fragen wir schnell den Markus Horschler von foodways.ch. Der hat nicht das Nachtessen. Was geht er jetzt essen?
Da liegt noch so ein Sandwich rum, wo mich die ganze Zeit so anlachen. Ich denke, ich nehme nachher hin, sonst müssen wir die wegschmeißen.
Tipptopp. Merci vielmals. Ich danke der Runde.
SRF 1 Forum. Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.